248. Kapitel Todesstrafe. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Psalm 7, Vers 12. Das ist ein Thema der ganz heiklen Sorte, bemerkte Karl, der gerade mit drei Brüdern aus der Gemeinde beim Frühstück saß. Sie waren gemeinsam auf einer Freizeit und nützten bereits die ersten Stunden des Tages, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieses Thema war wahrlich eine schwere Kost. »Ich bin entschieden dagegen«, erklärte Martin. »Und weshalb?«, fragte Andreas. »Weil Jesus zu den Pharisäern sagte, als sie eine Frau steinigen wollten, die beim Ehebruch ertappt wurde, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Zu ihr sagte er schließlich, als alle Ankläger weggegangen waren, dass er sie ebenso wenig verurteile und dass sie fortan nicht mehr sündigen solle. Er hatte ihr somit vergeben. Sterben musste sie also wegen dieser Tat nicht.« Andreas gab ihm recht. »Ich glaube auch nicht, dass Jesus jemand am elektrischen Stuhl sehen möchte, auch nicht wegen Mordes. Die Person soll, wenn nötig, lebenslang in der Zelle sitzen, aber getötet werden muss sie nicht. Das wäre dem gegenüber unfair, der den Todesknopf drücken muss. Der Henker wird dadurch unweigerlich zum Mörder, obwohl er nur einen Befehl ausübt.« Stefan rührte ruhig in seinem Kaffee und sagte, »Ich möchte zu bedenken geben, dass die Geschichte mit der Ehebrecherin, die gerne bei Gesprächen über die Todesstrafe erwähnt wird, von den Juden darauf ausgelegt war, Jesus zu versuchen. Hätte er gesagt, sie müsse freigesprochen werden, hätten sie ihn in die Mangel genommen, weil er gegen das Gesetz Mose gesprochen hätte. Hätte er die Ehebrecherin verurteilt, hätten ihn die Juden bei den Römern verklagen können, weil sie selbst zu diesem Zeitpunkt kein Todesurteil vollstrecken durften. Es war eine Falle und deshalb lasse ich diese Situation bezüglich der Diskussion um die Todesstrafe nicht gerne gelten. Ich jedenfalls wäre jemand, der den Knopf drücken würde, wenn das meine Aufgabe bei der Justiz wäre, ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen.« Alle Männer sahen ihn überrascht an und einer fragte sogleich, wie er so etwas sagen konnte. »Nun denn, wenn ich den beruflichen Weg einschlage, der mich bis zu der Position bringen kann, wo ich diese Aufgabe habe, den Knopf zu drücken, kann ich als Christ dazu stehen. Ich ordne mich in dieser Situation dem Staat unter, so wie es uns Paulus geheißen hat zu tun. Was die Obrigkeit bestimmt, haben wir zu befolgen, solange es nicht gegen die Gebote Gottes verstößt.« »Echt, das könntest du?«, fragte Martin, dessen Gesichtsausdruck deutlich zeigte, dass er das nicht gerne hörte. »Ja, das könnte ich. Aber ich muss dazu sagen, dass ich es nur unter einer Obrigkeit tun könnte, die weise handelt. Ich würde mich weigern, wenn ich davon ausgehen müsste, dass die Gerichtsverhandlung fehlerhaft oder unfair war.« »Dann verlierst du aber deinen Job.« »Tja, dann war es nicht der richtige Arbeitgeber.« »Dass du den Knopf nicht drücken würdest, wenn ein Christ auf dem Stuhl säße, der sich lediglich weigerte, seinem Glauben abzuschwören, das kann ich mir vorstellen«, wandte Andreas ein. »Aber allem Anschein nach hast du grundlegend kein Problem damit, dass jemand für seine Fehler mit seinem Leben büßen muss. Wie kannst du das als Christ verantworten?« »Ich verstehe das für und wider gegen diese Form der Bestrafung und ich glaube auch, dass schon mancher, der es nicht verdient hatte, völlig schuldlos hingerichtet wurde. Aber andererseits bin ich der Meinung, dass Mörder, die keinen Funken Reue zeigen, nicht irgendwann nach einer bestimmten Zeit wegen guter Führung wieder entlassen werden dürfen. Die nahen Verwandten der Opfer leiden oft, bis sie sterben, und der Mörder ist wieder eine Gefahr für die Gesellschaft. Das ist nicht gerade fair.« »Und noch einen wichtigen Punkt gibt es zu bedenken, der in Gesprächen wie dem unseren gerne vergessen wird. Gott verlangt immer Gerechtigkeit, eine Ausgewogenheit. Wenn ich jemandem Schaden zufüge, zum Beispiel indem ich jemandem ein Buch stehle, dann verlangt Gott von mir, dass ich es zurückgebe. Und zwar genau den Titel, den ich gestohlen habe. Stehle ich ein Auto, dann muss ich es zurückgeben oder zumindest ersetzen, falls ich es zu Schrott gefahren habe. Der Wert des Autos muss gleich sein. Ich kann dem Geschädigten keine Schüssel hinstellen, wenn er zuvor ein einwandfrei funktionierendes Auto hatte. Die Wiedergutmachung muss fair sein. Aber wie ist das bei einem bewusst begangenen Mord? Ich rede nicht von fahrlässiger Tötung, sondern vom geplanten Töten ohne Mitgefühl für diejenigen, die unter dem Verlust werden leiden müssen, geschweige denn dem Opfer selbst. Ich glaube, dass Gottes Bund mit Noah, und die Rede ist nicht vom Bund mit Abraham, noch immer gilt. Er wurde von Jesus im Neuen Testament nicht aufgehoben. Im 1. Mose, Vers 9, sagt Gott zu Noah: Wer Menschenblut vergisst, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Nichts kann ein Menschenleben aufwiegen wie ein Menschenleben selbst. Keine Entschuldigungen, keine Versprechungen, kein Geld, überhaupt nichts Materielles. Jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes gemacht. Jeder Mensch ist unbezahlbar wertvoll. Wenn jemand absichtlich tötet, dann soll er sein Wertvollstes hergeben müssen, das er selbst besitzt, sein eigenes Leben. Du glaubst also wirklich, dass Gott für die Todesstrafe ist? Wollte Andreas wissen. Stefan verharrte auf seinem Standpunkt. Ja. Und es kommt auch ein wichtiger Punkt dazu. Weil die Menschen ihr Leben nicht auf die Ewigkeit ausrichten und auf das, was damit Besseres für sie bereitstehen würde, bekommt das Leben für viele einen viel zu hohen Stellenwert, ohne dass sie Gott in ihr Denken einbeziehen. Das ist verständlich. Es wäre bei mir auch so, wenn ich Jesus nicht als Erlöser angenommen hätte. Viele haben demnach die Einstellung, das Leben an sich sei das höchste Gut, das kostbarste, was ein Mensch besitzt. Eine Person dessen zu berauben, egal was sie getan hat, stehe niemandem zu. Ich glaube, dass bei Gott die Lebzeit des Menschen nicht einen so hohen Stellenwert hat, wenn er bestraft gehört. Zur Zeit des Alten Testaments hat er zum Teil rigoros diejenigen mit dem Tod bestraft, die ihn ablehnten. Jetzt, während der Gnadenzeit, ist das nicht mehr der Fall. Wir haben noch die Chance, umzukehren. Ich denke nicht, dass Gott seine Grundeinstellung geändert hat. Er gibt das Leben, wann er will. Er kann es auch nehmen, wann er sich dafür entscheidet. Und verhält sich jemand so, dass ihm Strafe gebührt, dann schaufelt sich diese Person das eigene Grab. Was Stefan davon sich gab, erhitzte die Gemüter. War es richtig, was er da sagte, oder lag er falsch? Ist Gott gerecht? Ist Gott ein strafender Gott? Sie alle wussten, dass Gott auf jeden Fall nicht nur das war. Sie kannten mittlerweile auch seine Eigenschaften, mit denen es sich gut leben ließ. Aber sie wussten auch ganz genau, dass zu echter Liebe auch echte Strafe gehörte. Der Gott der Bibel war ein gnädiger Gott, der sich allerdings nicht spotten ließ und Unrecht keinesfalls ungestraft ließ. Sag mal, Stefan, wenn du für die Todesstrafe bist, dann hast du wahrscheinlich auch kein Problem damit, dass Menschen viele Jahre in ihren Zellen sitzen, nicht wahr? Martin sah Stefan herausfordernd an. Nun, begann Stefan, der gut überlegte, was er antworten wollte. Es gibt genügend Fälle, wo eine langjährige Haftstrafe die angemessene Bestrafung ist. Hat jemand seine Strafe abgesessen, soll er wieder ins Gemeinschaftsleben integriert werden. Er soll währenddessen eine gute Unterstützung bekommen und im Nachhinein nicht mehr büßen müssen. Was erledigt ist, ist erledigt. Sitzt allerdings ein Mörder lebenslang hinter Gittern, der erwiesenermaßen schuldig ist, der vielleicht sogar bekennt, die Tat begangen zu haben, gebe ich zu bedenken, dass dieser den Steuerzahlern ein Vermögen kostet. Das ist zwar eine rein praktische Komponente, aber erwähnt sollte sie werden. Ja, das muss man natürlich auch berücksichtigen, wandte Andreas ein. Aber was ist schon lebenslang? Manche sitzen 1 bis 2 Jahrzehnte ab und werden wieder entlassen. Stimmt, aber es gibt auch genug Länder auf der Welt, in denen lebenslang tatsächlich bis zum Tod bedeutet, erklärte ihm Stefan. Martin meldete sich nun erneut zu Wort. Die Täter haben auch Eltern, die um sie weinen und wollen, dass ihr Familienmitglied wieder freikommt. Naja, aber hätte sich der Täter dies nicht vor seiner Tat überlegen müssen? Lautete Stefans Gegenfrage. Habt ihr schon einmal bedacht, dass man Gefahr läuft, in solchen Situationen die Täter in Schutz zu nehmen und völlig auf den Ermordeten zu vergessen? Was hätte diese Person noch alles vorgehabt? Viel zu schnell wird man dem Opfer und seinen Hinterbliebenen gegenüber teilnahmslos. Ich weiß, meinte Andreas, dass es Stiftungen und Vereine gibt, die sich um Opfer von Gewaltverbrechen und deren Angehörige kümmern. Das ist eine sehr wichtige Sache. Es ist immer gut, wenn man in Erfahrung bringt, wie andere diese Situation bewältigen. Sie sollte man unterstützen. Und was ist, wenn der Mörder 20 Jahre hinter Gittern sitzt und dann das Evangelium hört und gläubig wird? Wäre er zum Tode verurteilt worden, hätte man ihn damit der Ewigkeit beraubt, wandte Martin ein. Das ist eine Frage, die ich im Raum stehen lassen möchte, erwiderte Stefan. Ich weiß keine Antwort darauf. Ich kann mir lediglich vorstellen, dass jemand, der zum Tode verurteilt ist, wahrscheinlich intensiver nachzudenken beginnt. Der schiebt es nicht mehr auf die lange Bank zu überlegen, was wohl nach dem Leben kommt. Wenn er zu den Berufenen gehört, wird er den Weg noch finden. Gott übersieht niemanden. Bekommt eine Person hingegen lebenslang, muss das nicht automatisch bedeuten, dass er tatsächlich über sein verlorenes Leben nachdenkt. Er findet sich mehr oder weniger in seinen neuen Alltag ein und wird dabei alt, so wie wir auch. Steht der Tod direkt vor der Tür, sind die Chancen besser, dass ein Mensch, ob im Gefängnis oder frei, in sich geht und vor Gott seine Sünden bereut. Die Männer am Tisch schwiegen Stefan bloß an. Und so sprach er weiter. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass eine Strafe unter verschiedenen Umständen unterschiedlich hart wahrgenommen wird. Die Todesstrafe in Friedenszeiten wiegt sehr schwer, weil wir unserer Freiheit beraubt werden. Die Todesstrafe zu Kriegszeiten kann in Extremfällen sogar als Erleichterung wahrgenommen werden. Ist es nicht so, dass man in Kriegszeiten fast dankbar ist, wenn der Feind fällt? Wieso erlaubt man es dann? Noch mancher ist dafür, dass man sein eigenes Leben schützen darf, auch wenn es dem Angreifer das Leben kostet. Was ist, wenn der Mensch, den du am meisten liebst, ermordet wird? Ich rede nicht von Totschlag, sondern von kaltblütigem Mord. Denken sich die Leute dann auch vom Mörder? Ach, der Arme, er wusste es nicht besser. Aber wir Christen müssen doch auch einem Mörder vergeben, begehrte Andreas auf. Das müssen wir, bestätigte Stefan. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch wir Christen haben uns den Gesetzen unterzuordnen. Wenn wir also in einem Land leben, das die Todesstrafe hat, haben wir uns diesen Vorschriften unterzuordnen. Wenn man entschieden dagegen ist und auf keinen Fall Gefahr laufen möchte, hingerichtet zu werden, sollte man auswandern. Aber das mit dem Vergeben ist ein äußerst wichtiger Punkt. Ich habe vor kurzem Diane B. Collards Buch gelesen. Es heißt Briefe an einen Mörder. Dieser Mann hat ihren Sohn getötet. Nach einem langen Prozess konnte sie ihm vergeben. Das ist beachtlich. Das schafft man nur mit Gott. Nachdem der Mörder seine Strafe abgesessen hatte, kam er frei. Und bist du jetzt froh oder traurig darüber, dass er frei kam? Es spielt für mich natürlich eine große Rolle, unter welchen Umständen jemand getötet wird. Fand es unter Drogen- oder Alkoholeinfluss statt? War es ein Aussetzer durch einen Nervenzusammenbruch? Geschah es aus Notwehr? Wenn von verantwortlicher Instanz aus entschieden wird, dass er frei sein soll, soll er frei sein. Mittlerweile war Andreas aufgefallen, dass Karl noch gar nichts zu dem Thema gesagt hatte. Als Andreas ihn um seine Meinung fragte, meinte Karl nach einem Moment der Stille: Grundlegende Frage ist die Bestrafung im Allgemeinen überhaupt gerechtfertigt? Oder ist es an sich barbarisch? Wer außer einem heiligen und über uns Menschen stehenden Gott wäre überhaupt berechtigt, eine Strafe einzufordern? Nimmt man an, es gibt keinen Gott, was viele tun, kann es meines Erachtens über kurz oder lang leicht dazu kommen, dass das Konzept Bestrafung grundsätzlich in Frage gestellt wird, beziehungsweise dass in allen Lebensbereichen kein richtiges Maß mehr gefunden wird. Über das Thema Bestrafung redet niemand gern. Das Thema Todesstrafe ist darüber hinaus selbst in christlichen Gemeinden sehr selten ein Thema und auch hier gehen die Meinungen stark auseinander. Für die Befürworter der Todesstrafe ist es schwer, weil sie als intolerant und gefühlslos hingestellt werden. Diejenigen, die sie ablehnen, gelten hingegen als zu liberal und freidenkend. Es wäre gut, dass darüber mehr geredet wird. Ich selbst bin bei diesem Thema unschlüssig und muss noch weiter darüber nachdenken. Eines steht für mich allerdings außer Frage. Gott ist noch immer genauso heilig und hasst die Sünde wie zur Zeit des Alten Testaments, als er die Todesstrafe befahl. Er ändert sich nicht. Es stellt sich lediglich die Frage, inwieweit Jesus vom neuen Bund her noch eine Todesstrafe fordert.